Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Die Sprache ist ein bewegliches Instrumentarium. Ständig kommen Wörter hinzu, ständig ändern die Wörter ihre Bedeutung. Ein neues Buch kümmert sich um diejenigen Begriffe, die von der griechischen und römischen Antike bis heute überlebt haben. Heißen tut es von Achillesfersen und Trojanern im Untertitel »Wie die Antike im Deutschen fortgelebt hat«. Das Ganze stammt von Karl Wilhelm Weber mit 2 E. Gelesen haben das Buch Martin Zink, Publizist aus Basel, und Andreas Mautz, Theologe und Literaturwissenschaftler, ebenfalls aus Basel. Ein Buch also mit 200 Einträgen zu antiken Wörtern, die auch heute noch verwendet werden und manchmal ein bisschen in einem anderen Zusammenhang. Darauf wollen wir jetzt eingehen. Aber Andreas Mautz, wo sind Sie denn hängen geblieben bei diesen 200 Wörtern?
Wo bin ich hängen geblieben? An ganz vielen Stellen. Ein tolles Buch, wenn man das mal so global sagen will. Nun ist es ein Wörterbuch, und Wörterbücher sind ja Bücher, die man eigentlich so selektiv liest wie keine anderen. Mhm. Unsere Lektüre, Martin, deine und meine, war jetzt wohl eine etwas andere, aber selbst wenn man es von vorne bis hinten durchgeht, ist das doch ein sehr tolles Buch. Mhm. Natürlich, man hat so seine Favoriten unter den Einträgen. Mich haben diese mythologischen Zusammenhänge am meisten interessiert. Warum? Kommen wir vielleicht noch drauf.
Ja, klar, auf jeden Fall. Martin Zink?
Ich fand es auch höchst vergnüglich, und ich war erstaunt, auf wie viele Bekannte ich da gestoßen bin. Sehr viele Wörter, die hier vorkommen, sind in unserem Alltagswortschatz gut verankert, kommen ständig vor, sind unverzichtbar. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, wie viel wir diesen antiken Sprachzimmerern so verdanken.
Mhm. Andreas Mautz, Sie haben den mythologischen Gehalt, die mythologischen Wörter angesprochen, die Sie besonders interessiert haben. Also, los.
Ja, also mir scheint, es gibt noch einen qualitativen Unterschied eben zwischen diesen Einträgen à la Achillesferse, Sisyphusarbeit, Skylla, Charybdis und diesen anderen eben dann teilweise auch einfach wissenschaftssprachlichen Begriffen. Und zwar deshalb, weil diese Begriffe gewissermaßen Kürzel sind für Erfahrungen, die eben nicht nur von antikem Interesse sind, sondern offensichtlich auch für uns Gegenwartsmenschen. Also sozusagen kondensierte Erfahrung, die uns eben auch angeht. Also auch ich habe meine Achillesferse oder auch mehrere. Auch ich segle zwischen Skylla und Charybdis immer mal wieder durch und so weiter. Mhm. Also das fand ich sozusagen das Interessante, dass diese unverwüstliche Erfahrung, die aufbewahrt ist in diesen Begriffen, im Sinne von kondensierten Geschichten, das hat mich am meisten gepackt.
Will heißen eigentlich auch die Ewigkeit der menschlichen Erfahrung?
Ja, wenn man so will, oder eben das Mythische daran, sozusagen, was nie war und immer ist. Genau.
Ja, und das Verrückte ist dann, dass wir doch ein solches Buch wieder brauchen. Es sind also unverzichtbare, gut abgehangene Erfahrungen, die also verlässlich sind und beglaubigt worden sind über Jahrhunderte hinweg und von Generation zu Generation weitergereicht wurden. Aber wir müssen dennoch, wir als Zeitgenossen heute lebend, müssen dann doch wieder so ein Buch in die Hand nehmen, denn so vertraut sind uns die Gründe, die Urgründe, die Entstehungsgründe dieser einzelnen Wendungen und Geschichten nicht vertraut. Wir haben vielleicht noch von der Schule her ein paar Sachen so abrufbar bereit, aber es war bei meiner Lektüre dieses Buches doch ganz angenehm, wieder an ein paar Sachen erinnert zu werden, die mir so der Spur nach noch vertraut und bekannt waren und jetzt wieder aktualisiert wurden.
Hm. Haben Sie dazu ein Beispiel dazu?
Ja, die Achillesferse, die war mir eigentlich vertraut, aber ich wusste nicht mehr, welcher Gott oder welche Göttin das gemacht hat, bei welcher Gelegenheit und so. Also, dass das eine Taufe war oder das Hineintauchen in eine Flüssigkeit und dass da eben ein Teil abgedeckt wird, das war mir noch ein Begriff. Aber wer das im Detail gemacht hatte, das wusste ich nicht mehr. Ich habe es auch schon wieder vergessen, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Das Interessante ist ja, man muss es auch nicht unbedingt wissen, ja, um korrekt von der Achillesferse handeln zu können. Nicht?
Ja,
das,
ja,
ist ja das, ja, Schöne, das hebt sich auch ein Stück weit, ja, ab, ja, von diesem mythologischen Hintergrund.
Ja, das ist eine doppelbödige Angelegenheit, nicht? Also wir können diesen Ausdruck verwenden, wir können ihn auch falsch verwenden natürlich, und wir können aber noch dahinter blicken und die Geschichte mitdenken, die da vorkommt. Mich hat noch, das Einzige, was mich wirklich so frappiert hat, war das Wort Agenda. Das hatte ich total vergessen, dass das natürlich eine Pluralform ist und eigentlich eine, ist ja ein Gerundiv eines Verbes von agere und eigentlich im Akkusativ hier. Und wir brauchen das ja nur noch als Singular und im Femininum. Wir reden von die Agenda. Also wir haben da der lateinischen Ursprungsbedeutung ein wenig Gewalt angetan und wir können das, glaube ich, auch nicht mehr korrigieren. Nicht? Die Agenda, die Schrödersche Agenda beispielsweise 2010, die hatte ich jetzt einfach so festgebissen bei uns und so. Wir kommen nicht mehr darum herum und wir können auch nicht mehr zurück.
Deine eloquenten Ausführungen über den lateinischen Hintergrund jetzt dieses Begriffs, das zeigt auch ein bisschen an, wer die potenziellen Leser sind. Oder die potenziellen Leser, da haben wir schon wieder was, was Lateinisches. Es ist wohl nicht ein Buch für jedermann. Also ohne abschätzend das zu meinen, es ist wohl schon eher so ein Klobuch für den besser gebildeten Haushalt. Man kann das schön mal so mal wieder einen Eintrag lesen und so weiter, aber setzt irgendwie voraus, dass man diesen Begriffen etwas abgewinnen kann. Also das, was weiß ich, nehmen wir das trojanische Pferd, dass man da weiß, dass da steckt diese Geschichte dahinter und nicht einfach irgendein Pferd aus Troja, irgendein Gaul.
Ja. Der Trojaner, ne? Der titelgebende Trojaner auch. Ne?
Der taucht in der Computersprache
auf. Den wir fürchten eigentlich. Wir haben ja ständig
zu Angst. Unrecht, Der arme Trojaner, der bis heute irgendwie verunglimpft wird.
Wir wollen den aber nicht zu Gast haben.
Jetzt aber das Interessante ist ja daran, dass viele dieser Wörter auch in einem anderen Zusammenhang, sagen wir, wir haben es jetzt davon gehabt, von lateinischer Bildung. Und wir sagen, Sie haben das sehr richtig festgestellt, so ein Wörterbuch ist schon etwas für den gebildeten Haushalt, wenn man so will, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber diese Wörter, die werden ja auch ganz anders verwendet. Ich habe jetzt mal ein paar von diesen Wörtern herausgepickt und jetzt gehen wir mal in den Bereich des Fußballs. Das ist ein Sport, der aus England stammt und deshalb werden da auch viele englische Begriffe verwendet. In Deutschland vielleicht ein bisschen weniger als in der Schweiz, der Elfmeter und der Penalty, wir wissen das. Aber in der Sportberichterstattung, gespielt wird in einem Stadion, eine Mannschaft ist sehr ambitioniert. Die Verteidigung ist die Achillesferse, genau. Und der anderen Mannschaft, da hängt das Damoklesschwert des Abstiegs darüber. Und manche Spiele sind ein Drama und in ganz seltenen Momenten ist der Schiedsrichter ein Banause. Und alle diese Wörter finden wir in so einem Buch.
Ja, aber das heißt auch, dass das Buch nicht nur für Gebildete ist, sondern dass wir schon Gebildete sind, die einfach über unsere Bildung nicht so recht Bescheid wissen. Wir brauchen ja wahnsinnig tolle Wörter, geschichtsträchtige Wörter, denen so viel anhängt an Bildung sozusagen, die wir dann nicht mehr im Einzelnen wahrnehmen, heißt das auch.
Ja, dieser kleine Parcours, den Sie gemacht haben in Bezug auf das Beispiel des Fußballs, das zeigt etwas anderes noch an. Ich meine, wir kratzen hier, oder dieses Buch kratzt ja nur an der Oberfläche, nicht? Also 200 Wörter, wenn damit der ganze Fundus, der lateinische Fundus, der griechische Fundus unserer Sprache ausgeschöpft wäre, dann wäre es ja wenig, nicht? Ja, ja. Also das ist eben wirklich sozusagen bestenfalls die Spitze des Eisberges. Ja. Aber gut ausgewählt, das ist mir noch wichtig. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Es kommen Einträge, die man erwartet, es kommt aber auch ganz viel anderes. Und, wenn man jetzt auch ein bisschen kritisch noch werden kann, ein ganz entscheidendes Wort fehlt. Das muss Ihnen auch aufgefallen sein, nämlich das Prosit. Also was ja nun wirklich das lateinische Alltagswort schlechthin ist, das man nicht verstehen muss, gleichfalls, aber das eben schön ist, wenn man es weiß, dass das von Prodesse, es nütze dir oder es möge nützen, dann eben kommt. Und ich rate dem Autor in der zweiten Auflage, die es gewiss geben wird, denn ich denke, das Buch verkauft sich gut, das unbedingt das Prosit aufzunehmen, weil ich denke, es gibt kaum ein so verbreitetes lateinisches. Was ist das, ein Lehnwort?
Ja. Ist ein Lehnwort,
Wurde dann auch verkürzt, verwendet im Deutschen als Prost?
Ja, natürlich. Und mir ist dann eben aufgefallen, bei Ihrer Aufzählung jetzt von Fußball, also aus dem Englischen, dass natürlich ganz viele Wörter, die wir als englische Wörter ansehen, im Grunde genommen lateinische Wörter sind. Also das heißt, diese Debatte, die wir jetzt ständig führen müssten, wie viel englische Wörter verträgt unsere Alltagssprache? Eine versteckte Diskussion auch ist um die Menge des Lateinischen, die man uns noch zumuten kann. Denn es kommt ja immer auf dem Umweg übers Englische dann doch hinein. Es gibt so viele englische Wörter, die aus dem Lateinischen stammen und dann wieder zu uns kommen. Ich denke zum Beispiel an Computer. Dieses Wort kommt nicht darin vor.
Schon das zweite Wort für die Mängelliste?
Ja, computare. Also putare heißt ja vermuten, denken, befürchten und so weiter und so, aber wer was vermutet und denkt, der rechnet ja auch damit, dass es so kommt und darum heißt es Disputare ja auch rechnen und der Computer macht das, was die Franzosen dann wiederum ablehnen. Die haben einen Ordinateur, die wollen das dann
der
nicht.
Der ordnet die Sachen.
Ja, der ordnet die Sachen. Und da sind wir, ja, Ordo, da sind wir auch schon wieder in der Antike. Also wir landen eigentlich immer in der Antike und zugleich können wir damit auch ein bisschen Technikgeschichte betreiben. Das finde ich eben auch noch spannend. Das gibt da ein paar Anspielungen in diesem Buch auch, dass mit einer technischen Innovation eben auch ein neues Wort einhergeht und zu uns hineinstößt.
Werden dieses Buch eines, das vielleicht, also man spricht ja immer darüber, man muss den jungen Leuten von heute das Latein näher bringen. Werden das Buch dafür geeignet, junge Leute draufzulupfen, dass sie sich mal über die Materie Latein beugen sollten? Oder auch Griechisch?
Also ich habe vom selben Autor aus meinem Regal gefischt ein Buch, das heißt Romdeutsch, auch von diesem Karl Wilhelm Weber. Und der macht das nun nicht in lexikalischer Form, sondern in durchgehend erzählter Form, geht einfach bestimmte Bereiche durch. Also da sind die Restaurant zum Beispiel oder Trumpf, Kartoffel und so weiter, Veto, Zensur. Also der hat weniger lexikalische Einträge als kleine Lebensbereiche ausgewählt. Und es ist natürlich erdrückend, zu sehen, dass praktisch jedes Wort, das wir dann brauchen, wo wir etwas Komplizierteres erklären wollen, sofort aus dem Lateinischen stammt oder auf Umwegen aus dem Griechischen dann übers Lateinische zu uns gekommen ist. Vielleicht ist dieses Buch noch eher eines, das die Jungen
verführen könnte,
denn das ist jetzt mehr ein Nachschlagewerk. Aber ich denke auch so, für den Einstieg wunderbar geeignet, nicht? Um sich mal konfrontieren zu lassen mit dem, was da alles aus dem Lateinischen zu uns gekommen ist.
Es ist zweifellos ein pädagogisches Buch, aber ob es sich eben für pädagogische Zwecke auch so eignet, weiß ich nicht. Was mir sehr daran gefällt, ist, dass eigentlich diese doch auch, wenn man so will, kulturpolitische Agenda sehr diskret kommt. Also im Vorwort gibt es so eher so gewichtige Formulierungen, gesamteuropäisches Fundament sei eben der antike Sprachschatz. Aber sozusagen in den einzelnen Artikeln ist das sehr diskret.
Ja, ist überhaupt nicht aufdringlich. Ja, genau.
Sie hören den Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Wir sprechen heute über ein Buch, das sich mit den Wurzeln des Deutschen in der Antike beschäftigt. Heißen tut dieses Buch von Achillesfersen und Trojanern. Zu Gast dazu sind Martin Zink, Publizist aus Basel, und Andreas Mautz, Theologe und Literaturwissenschaftler, ebenfalls aus Basel. Jetzt hatten wir einen Bereich vorhin, den Fußball. Darf ich noch mal ganz schnell Fußball? Fußball wird neuerdings ja nicht mehr im Stadion gespielt, auch ein altes Wort, sondern oft in Arenen. Und auch die Arena, die stammt aus der Antike. Aber warum dieser Wechsel dann vom Stadion zur Arena?
Also die Arena hat noch was Kämpferisches. Also für mich jetzt so, wie ich das Wort einstufe, die Arena ist der Ort der kämpferischen Begegnung. Und Stadion ist vielleicht etwas zu mild. Ich weiß nicht, ob das auch mit irgendwelchen Erwartungen an das Spiel verknüpft ist.
Naja, so richtig was Gutes fällt mir dazu nicht ein, außer dass es auch einfach mit der Phonetik zu tun haben könnte. Arena mit diesen hellen, vielen Vokalen, das hat vielleicht einfach schlicht den besseren Sound als Stadion. Ich weiß es nicht. Das wäre eine plausible, mir plausible Erklärung.
Die Arena als Kampfplatz, wir kennen das vom Schweizer Fernsehen auch, als Politdebatte. Das bringt mich zum nächsten Stichwort, nämlich zur Politik. Und da gibt es nämlich auch ganz viele Wörter, die stammen ebenfalls aus der Antike. Und zwar, also ich zähle jetzt mal auf, was mir da aufgefallen ist: Demokratie, Diktatur, Faschismus, Kapitol. Alles kommt von damals, aus dieser Zeit der Griechen und der Römer. Und jetzt denkt man sich eigentlich, wenn man das so liest, ja eigentlich hatten die ja schon alles beschrieben, was bis heute gilt an menschlichem Zusammenleben.
Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe so die dumpfe Erinnerung, mal gelesen zu haben, dass im deutschen Mittelalter gewisse Wörter, die es im Mittelhochdeutschen gab, sozusagen zurückübersetzt wurden ins Lateinische. Also wo es kein lateinisches Äquivalent gab, dass das im Lateinischen, ich glaube der Goldschmied, ich weiß nicht, ob es den auf Lateinisch wirklich gab, den Aurofarb oder Aureafarb oder sowas, ich weiß es nicht.
Hoppla.
Ich denke, den gab es nämlich, glaube ich, auf Lateinisch. Latein nicht und der wurde dann sozusagen zurückübersetzt. Also es gibt auch Fundstücke, die ins Latein hineingekommen sind, nachträglich. Es wahrscheinlich gab es nicht alles schon. Und dann gibt es doch auch einen Bedeutungswandel. Also denke ich jetzt, das weißt du aber besser. Diese Bedeutungsverschiebung, dass gewisse Wörter wohl existieren seit langer Zeit schon, aber in der Gegenwart eine kleine andere Bedeutung bekommen haben.
Beispielsweise Faschismus, von Ihnen erwähnt, wäre ein anderes, nicht? Das für uns natürlich sehr unangenehme Assoziationen hat, die für den antiken Hörer in keiner Weise gegeben waren. Aber interessant an diesen Bedeutungsverschiebungen scheint mir, dass sie eben in alle möglichen Richtungen gehen. Wenn ich mir jetzt meine Lektüre vor Augen halte, dann schien es mir aber so zu sein, dass es tendenziell Verschiebungen in den negativen Bereich sind. Dass wir eher sozusagen unvorteilhafte Assoziationen mit etwas verbinden, gegenwärtig, was antik nicht so war. Und ich will einfach ein Beispiel erwähnen, weil es mir sozusagen eine schöne, klischierte Vorstellung kaputt gemacht hat, das Buch, nämlich die Orgie. Da haben wir ja große Fantasien von Ausschweifung, Alkohol, Sex und so weiter.
Alles geprägt durch Asterix?
Alles geprägt durch die Szene bei den Helvetiern.
Genau.
Ja, natürlich, an die dachte ich auch. Mitnichten der Fall im antiken Kontext, nicht? Also sehr sozusagen reglementierte, vielleicht ist die gute Orgie auch sehr reglementiert, die heutige, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sozusagen nichts Anstößiges. Natürlich gab es dann bestimmte Mysterienkulte, wo eben auch Geschlechtsverkehr eine Rolle gespielt hat, wo Alkohol eine Rolle gespielt hat und daher dann auch diese Bedeutungsverschiebung.
Der wurde auch eifrig bewirtschaftet im Film. Ich denke an Fellini zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Nicht? Aber da konnte also die Fantasie des 20. Jahrhunderts mal mächtig zugreifen und einiges so ausmalen oder ausgestalten, wie es vielleicht in der, also Satyricon denke ich jetzt vor allem, nicht? Da gab es vielleicht schon wenig Anhaltspunkte in der Realität, ja.
Wir haben es vorhin davon gehabt, dass dieses Buch tatsächlich ein pädagogisches sein könnte. Jetzt auch das Wort Pädagogik ist ja auch schon ganz interessant, weil das findet sich hier ja auch. Und da gibt es auch so eine Verschiebung. Der Pädagoge, das war nämlich ursprünglich nicht der Lehrer, sondern das war der Hausklave, der die Knaben von reichen Familien zum Unterricht begleitete. Das ist doch auch eine ganz interessante Entwicklung. Erst mit der Zeit kam dann noch die erzieherische Aufgabe hinzu und seither haben wir Pädagogen, die das sind, was wir heute kennen, nämlich Lehrerinnen und Lehrer.
Ja.
Haben Sie noch ein paar andere nette Momente gefunden? Also von ein paar.
Ein Wort war mir vollkommen unbekannt, das ist dieses Helikon. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, das wusste ich überhaupt nicht. Das war also ein Fund hier. Es heißt ja auch entlastend in diesem kleinen Abschnitt, er ist arg aus der Mode gekommen und gehört nur noch mit Fragezeichen zum gegenwärtigen Kulturwortschatz, also zu meinem offenbar nicht. Helikon als die Heimat der Musen.
Könnte man jetzt behaupten vielleicht, dass die Musen verschwunden sind?
Ja, die Musen haben sich verteilt oder so. Oder deren Heimatberechtigung ist irgendwie auch etwas unklar geworden. Jedenfalls fand ich das noch ganz amüsant. Das ist aber jetzt etwas, von dem ich den Verdacht habe, dass es im alltäglichen Gebrauch nicht so oft vorkommt. Gleich anschließend kommt dann der Passus über Herkules. Und Herkules oder Herakles hat ja immer noch einen Auftritt, wenn von Herkules Arbeit gesprochen wird. Ich denke, auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen kommen oft noch solche Wörter vor. Eher vielleicht noch als auf den politischen Seiten. Ich weiß es nicht. Was meinst du?
Ja, das mag sein.
Ja.
Ja.
Weitere Begriffe, die vielleicht, um ein bisschen mal in dieses Buch noch einzudringen, wo man, also was wir da unter anderem finden, sind auch Narziss, also psychologische Bezeichnungen von Menschen.
Ja, ein interessanter falscher Freund gewissermaßen wäre auch der Diktator. Also wenn wir beim Faschismus schon waren, auch der Diktator gehört in diese Klasse von Begriffen, die denen eher negative Konnotationen zugewachsen sind. Der Diktator ist in der Antike keiner, der irgendwie mit zweifelhaften Mitteln, Putsch etc. sich an die Macht an sich gerissen hat, sondern ganz einfach ein politisch legitimierter Funktionär, der eine Art Sonderbeauftragter war. Als Sonderbeauftragter natürlich auch mit bestimmten Machtmitteln ausgestattet, deshalb nur maximal ein halbes Jahr im Amt. Aber das wäre so ein schönes Beispiel für eine negative Konnotation, die hinzutritt.
Und Bedeutungsverschiebung auch wieder und so, das hat sich ganz geändert. Oder der Narzisst, die Verständigungsfigur des 20. Jahrhunderts eigentlich. Der Narzisst ist so eine Zentralgestalt und das ist natürlich interessant, dass der eigentlich noch nicht so negativ konnotiert ist in seinen Anfängen. Also in diesem Lexikoneintrag kommt er nicht so anrüchig daher, wie er das heute machen kann.
Viele von diesen Wörtern werden weitergereicht und weitergereicht und weitergereicht. Sie verschieben sich manchmal in ihrer Bedeutung, aber warum sind die präziser als irgendetwas, was man heute erfinden könnte, oder warum werden diese Wörter eigentlich immer weiter verwendet?
Ja, man kann auf die Frage wahrscheinlich kaum generell antworten. Wenn es um politisches Fachvokabular oder Wissenschaftssprache im Allgemeinen geht, wo sozusagen präzise Begriffsbestimmungen erforderlich sind, da vielleicht. Aber in vielen Fällen scheint es mir, gibt es ja auch nicht wirklich ein deutsches Pendant, weil es eben, also wenn man von den Dämonen spricht, dann ist eben der Daimon da drin, die Amazone, das Omen, da haben wir nicht wirklich eine gute Alternative. Und bei den so Redewendungen, die ja hier auch einige da vorkommen, verzeichnet sind, Eulen nach Athen tragen.
Es gab ja immer wieder verzweifelte Versuche, deutsche Entsprechungen zu finden und das Lateinische damit irgendwie so in den Stillstand, in den Ruhestand zu versetzen. Philipp von Sesen lese ich da im 17. Jahrhundert eine ganze Reihe von Fremdwörtern vorgeschlagen. Also einige sind erfolgreich gewesen. Aus der Adresse wurde die Anschrift oder aus dem Komma der Beistrich. Aus dem Nekrolog der Nachruf. Andere Vorschläge, die er gemacht hat, sind gescheitert, waren erfolglos, zum Beispiel Nase zum Gesichtserker zu machen oder den Papst zum Erzvater. Oder
also der Gesichtserker ist aber auch zugegebenermaßen reichlich kompliziert.
Ja, klar. Oder der Anatom zum Entgliederer etc. Diese hatten sich nicht ganz durchgesetzt, aber hingegen Republik zum Freistaat oder Tempel zum Gotteshaus. Also das waren wiederum erfolgreiche Versuche. Es gab schon eben auch Emanzipationsversuche, auch in dieser Hinsicht, den Versuch also aus dem Lateinischen wegzukommen und deutsche Entsprechungen zu machen. Denn lange Zeit ist das Deutsch und das Lateinische in einem Konkurrenzverhältnis im Mittelalter, nicht
da. Genau, aber was bedeutet denn das heute? Also wenn ich sage, er ist stoisch, dann kann ich doch auch sagen, er ist sehr ruhig.
Ja.
Klingt's einfach schlauer. Also wie man immer sagt, das Englische klinge cooler.
Ja.
Also ich glaube, so ein Signalcharakter ist schon mit dabei oder kann damit verbunden sein. Und das aber dann vielleicht noch mehr im schriftlichen Ausdruck.
Ja,
es wahrscheinlich. Gibt, es gibt ja schon so dieses, sagen wir, diese unangenehme bildungsbürgerliche Geste in Texten, dann lateinische Floskeln, sozusagen vielleicht ein schönes Bildungszitat, Vergil, irgendetwas einfließen zu lassen, unübersetzt. Nämlich so, dass der Wissende weiß und der andere, naja, der weiß halt nicht.
Das Ausschlussverfahren, die Triage gleich zu Beginn des Textes
so sozusagen. Ja. Und das ist das Angenehme jetzt, also sozusagen, wenn man das ist der Sprachgebrauch, aber sozusagen das Buch. Mir scheint es sehr klug, das Ganze als Wörterbuch einzurichten, weil das sozusagen eine maximal neutrale Weise ist, dieses Wissen zu organisieren. Es ist nicht so, dass er sozusagen wie der gute Altphilologe oder Altentumswissenschaftler sagt, hier griechische Antike, römische Antike, was weiß ich, hier die Substantive, hier das mythologische Material, hier das politische, was auch immer, sondern das geht alles Kraut und Rüben sozusagen diesem neutralen Alphabet folgend wird das arrangiert. Das hat mir sehr gefallen.
Ja, es wird ja nicht ein Verfall beklagt im Sinne, da fehlt uns was und wird ein Reichtum angepriesen. So viele Wörter haben wir aus der Zeit und so vieles steht uns zur Verfügung. Aber jetzt noch zu diesem Stoisch. Das Stoische ist für mich nicht ganz das gleiche wie das Ruhige. Also da
so eine Abgeklärtheit?
Ja, also da, ja.
Also schon mehrere Bedeutungen in einem und dann wird vielleicht das Stoisch doch präziser.
Hat einen kleinen Reichtum, hat noch einen kleinen Mehrwert, der zum stillen, ruhigen, abgeklärten noch hinzukommt. Also ich könnte es auch nicht so auf die Schnelle definieren, aber für mich wäre das nicht ganz das Gleiche. Und da wäre ein Eindeutschungsverfahren für mich erfolglos, wenn das Stoisch sozusagen auch eliminiert würde und nur noch das Wort still dazu gebraucht würde. Stoisch hat ja auch noch einen kleinen Bezug zu einer philosophischen Richtung, zu Stoiker. Also da gibt es noch eine Konnotation, die ja nicht einfach nur schlecht ist.
Jedenfalls, was man merkt, wenn man dieses Buch durchblättert, liest, studiert, mit aufs WC nimmt. Das ist ein guter Ort, um solche
eine Bücher zu spielen. Einer der zentralen Leseorte.
Einer der zentralen Leseorte. Dann merkt man dann irgendwann, diese Bücher sind eigentlich omnipräsent in unserer Sprache. Und omnipräsent ist auch wieder so ein Wort. Vielleicht wird das in die nächste Ausgabe anzuwenden. Jedenfalls, also was mir auch noch schien, was das Ganze auch noch bedeuten könnte, ist schlicht und einfach ein Plädoyer dafür, dass Sprachen lebendige Systeme sind und dass die nie irgendwo festsitzen, festgefahren sind.
Ja, also eben diese leidige Diskussion um das Englische, die immer auch eine versteckte Diskussion um das Lateinische und das Griechische ist und überhaupt um die Durchlässigkeit einer Sprache für andere Sprachen, die ist damit weitergeführt auf ganz angenehme Weise. Das Buch ist doch sehr zu empfehlen.
Eben, ich denke, man muss diese Dinge nicht wissen, aber wenn man sie weiß, hat man etwas davon. Ja. Und das ist aber auch das, wo sozusagen Lesergruppen sich dann trennen. Ich denke, die Leute, die dazu greifen werden, die haben sowieso schon eben einen Bezug, eine
Affinität. Ja, es zu gibt ja auch ganz viele Begriffen. Versuche der Volksetymologie. Also es gibt ja auch einen Drang zu erklären, woher ein Wort kommt. Ganz viele Publikationen versuchen ja zu erklären, woher ein bestimmtes Wort kommt. Es gibt auch einen Volkssport, dass man bestimmte Wörter erklären möchte. Auch da darf ich dazu noch einen kleinen Buchtipp machen. Köstliches kleines Büchlein im Reklam Verlag. Täuschende Wörter, kleines Lexikon der Volksetymologien. Mhm. Ich nehme es leider selten zur Hand, aber für diese Sendung habe ich nochmal angeschaut. Da gibt's köstliche Sachen drin. Also vor allem die Irrwege. Das Verb Eichen zum Beispiel, das ist nämlich nicht mit
dem Baum zu tun.
Nein, gar nicht. Oder betucht, nicht mit dem Tuch, sondern mit einem jiddischen Wort, das für zuverlässig zu tun hat, womit das auch gesagt wird, dass ein betuchter Mensch ökonomisch zurechnungsfähig ist, vertrauenswürdig, auch kreditwürdig ist und so weiter. Also es gibt ja eine Lust herauszufinden, was für Wörter man braucht. Deswegen kommt dieses Buch ja gerade zur richtigen Zeit.
Von Achillesfersen und Trojanern, wie die Antike im Deutschen fortlebt, ein Buch erschienen im Reklamverlag. Autor ist Karl Wilhelm Weber. Zu Gast heute waren Andreas Mautz, Theologe und Literaturwissenschaftler aus Basel, und Martin Zink, Publizist, ebenfalls aus Basel. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.